Hilf mir, Herr, sprich zu mir. Ich heiße Brad und ich bin ein verletzter Mensch. Diese Welt, wie wir alle wissen, ist wahrhaftig ein Jammertal. Es sind, egal in welchem Raum wir uns befinden, ob in einer Kleingruppe oder im Gottesdienst am Sonntag, es ist in dem Raum genug Leid, Verletzungen, Schmerzen und um uns alle zum Weinen und Klagen zu bringen. Verletzungen sind in dieser Welt Legion. Und sie sind nicht nur häufig, sondern sie können sehr tief sitzen und uns dauerhaft beschäftigen. Manche Enttäuschungen oder Verletzungen, schwierige Situationen, wie man sie auch nennen will, die sind der letzte Gedanke vor dem Einschlafen und der erste Gedanke beim Aufwachen. Und nicht selten sogar die Gedanken dazwischen. Entweder weil wir davon träumen oder weil wir deswegen nicht ruhig schlafen können. Wir sind in dieser Welt nicht nur selbst Sünder und sündig, sondern wir sind von Menschen umgeben, die sündig sind. Auch in der Gemeinde, wo wir Besseres erwarten, erleben wir bittere Enttäuschungen, mangelnde Sorge, mangelnde Liebe, Geschwätz, Verleumdung oder sogar Verrat. Können wir uns nicht gut mit David identifizieren im Psalm 55, wenn er sagt, ja, wenn mein Feind mich schmähte, dann könnte ich es ertragen, aber du bist es, mein Bruder. Manche von uns können auch diese Psalm zum Eigen nehmen. Das ist das Leben in dieser Welt, in diesem Jammertal, das wir oft nicht als Jammertal wahrnehmen wollen. Wir leben in einer Welt voll vom Leid. Und mitten in unserem Leid suchen wir Gottes Trost. Wir suchen Gottes Beistand und Gottes Reden. Hilf mir, Herr, sprich zu mir, hilf mir, sprich zu mir. Wie redet Gott denn zu uns mitten in solchen schmerzvollen Erlebnissen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wie redet Gott, wenn er mit uns über unser Leid und unsere Enttäuschungen spricht, unsere Verletzungen? Das wäre natürlich ein Vortrag für sich. Die Bibel ist nämlich voll von Menschen, die nicht verstehen konnten, warum Gott nicht verhindert hatte, dass andere ihnen Übles tun. Wie redet Gott mit diesen Gläubigen in der Schrift, die sehr verletzt und enttäuscht und leidende Menschen waren? Ich fasse es kurz zusammen. Oft oder vor allem, indem er uns eine ganz andere Perspektive zeigt. Indem er uns das größere Bild zeigt, vor allem das Bild von sich selbst. Wenn Gott mit uns redet über unser Leid, dass die Hauptsache, die er macht, die Hauptantwort, die er hat, ist, er zeigt uns eine neue, größere Perspektive. Manchmal erklärt er die Absichten, die er hat mit unserem Leid. Aber oft erklärt er einfach seine Treue und Macht und antwortet nicht all unsere Fragen. Und das beantwortet er auch nicht sofort, oftmals. Und oftmals sagt er uns nur das, was wir eigentlich hätten wissen sollen. Ich gebe euch drei kurze Beispiele aus der Schrift. Erstens wäre der niedergeschlagene Elia, der vor Isabel floh, völlig deprimiert, dass sein großer Sieg auf dem Karmel Israel nicht zur Umkehr bewegt hat. Er ist komplett niedergeschlagen. Heute würden wir sagen, er ist depressiv. Er will nur sterben. Wie redet Gott dann mit ihm? Wir wissen, das kam ein stilles, sanftes Sausen. Was sagte aber Gott in diesem stillen, sanften Sausen? Natürlich, Gott war sehr geduldig mit ihm. Gott hat ihn gestärkt. Gott hat ihn ermutigt. Und er hilft ihm längerfristig vor allem, indem er ihm eine neue Perspektive zeigt. In dieser Begegnung auf dem Karmel hat Gott gesagt, dass er alles unter Kontrolle hat. Elia muss nicht so deprimiert sein. Er ist nämlich nicht der einzige treue Diener Gottes, der einzige treue Israelit, wie er das wahrgenommen hat. Es gibt sogar 7000 Stück. Gott nimmt ihn sanft an der Hand, versteht ihr? Er zeigt ihm eine ganz andere Sichtweise. Elia, du bist nicht so alleine, wie du meinst. Ich habe das Ganze in der Hand. Eine Sicht, die er eigentlich hätte wissen sollen. Gott ist seinem Volk treu, der bewahrt seinen Rest. Ein zweites Beispiel wäre der leidende Hiob. Auch er, völlig niedergeschlagen, völlig deprimiert, völlig zornig und hoffnungslos. Nicht nur seine Freunde sind alle unsensibel und unbarmherzig und alle gegen ihn, sondern man muss sagen, Gott selbst ist gegen ihn. Also so ist seine Wahrnehmung. Er will wissen, was mit ihm passiert. Warum ist alles so schief gegangen, will Hiob wissen. Warum ist sein Leben so voller Leiden? Warum antwortet ihm Gott nicht? Und auch hier, wenn Gott dann am Schluss des Buches Hiob antwortet, zeigt Gott ihm eine ganz andere Sicht. Gott hätte ihm von seiner Wette mit Satan erzählen können, ihm seine größeren Absichten erklären können, aber er gibt ihm nur das, was er eigentlich hätte wissen müssen. Gott ist der Allmächtige. Alles läuft nach seinem Plan. Nichts ist ihm entgleitet. Seine Fürsorge in Hiobs Leben ist nicht aus den Bahnen geraten. Und das ist wieder dieses Prinzip. Auch hier zeigt Gott Hiob das größere Bild. Er gibt ihm eine ganz andere Sicht und diese Sicht hilft Hiob in seinem Leben. Jesus würde vielleicht sagen, die Wahrheit hat Hiob frei gemacht. Wahrheit macht frei. Oder dieses dritte Beispiel von den Emmaus-Jüngern. Auch sie, die zwei, gingen weg von Jerusalem, völlig deprimiert und enttäuscht. Jesus fragt sie, warum sie miteinander oder was sie miteinander besprechen in Lukas 24. Und da steht, sie blieben traurig stehen. Und als sie dann Jesus erklärten, wie sie sich fühlen und was sie besprochen haben, wir hofften, dass Christus es war oder dass Jesus es wäre, der Israel erlösen würde. Und nun sind sie aber am Boden. Und wie spricht der Herr mit ihnen? Er gibt ihnen auch hier eine ganz andere Perspektive. Er öffnet die Schrift. Er erklärt, was sie hätten wissen müssen. Christus musste so leiden. Die neue Sicht hilft. Alles läuft nach Gottes Plan. Das ist ganz typisch. So ist die Bibel überhaupt, und das kommt immer wieder in der Schrift vor, die Bibel ist ganz anders, als wir denken. Und wir brauchen dringend Gottes ganz andere Perspektive, und zwar mitten in unserem Leid. Nun, warum ist es wichtig, dass Gott uns hilft, indem er uns eine neue Perspektive zeigt? Weil es zu erwarten ist, dass unser Blickwinkel oder unsere Wahrnehmung in unserem Leid falsch sein wird. Und sogar, dass das Leid durch unsere falsche Wahrnehmung größer gemacht wird. Das war eindeutig bei Hiob der Fall, das war eindeutig bei Elia der Fall, das war eindeutig bei den Emmaus-Jüngern der Fall. Unser Blickwinkel und unsere Wahrnehmung wird nicht Gottes Wahrnehmung und Blickwinkel sein. Und ich zeige euch, wie das dann praktisch aussehen könnte. Nehmen wir an, dass ich im Arbeitsplatz oder in der Familie oder in der Gemeinde viele Verletzungen von anderen erfahre. Ich leide darunter, es beschäftigt mich, ich kann nicht schlafen. Und mitten in der Nacht, dann stehe ich auf und ich denke, ich muss Gottes Hilfe haben. Hilf mir, Herr, sprich zu mir, rede mit mir. Hilf mir, mit diesen schlimmen Verletzungen fertig zu werden, sie zu ertragen. Und dann komme ich auf die Idee, eigentlich sollte ich im Wort Gottes suchen. Ja, super, mach den Computer an und such in der Internetbibel nach dem Wort verletzt. Und da kommen tatsächlich irgendwelche Treffer. Hier in 3. Mose 24. Wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm auch tun. Okay. Soll ich das dann verstehen? Geistlich, was meint er? Ich weiß es nicht. Oder 1. Korinther 8, wenn ihr so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Ja, Verletzung eines Gewissens ist auch nicht gerade das, was ich gesucht habe. Vielleicht suche ich dann in anderen Übersetzungen. Prediger 10, wer Steine bricht, kann sich dabei verletzen. Wer Holz spaltet, bringt sich dadurch in Gefahr. Das ist nicht das, was ich meine. Oder Jeremia 14, du sollst dieses Wort zu ihnen sagen, Nacht und Tag fließen meine Augen von Tränen und kommen nicht zur Ruhe, denn die Jungfrau, die Tochter meines Volks, liegt mit schwerer Verletzung, mit einer sehr schmerzenden Wunde zerbrochen da. Hier haben wir ein gutes Beispiel von diesem Problem. Die Bibel braucht diesen Begriff nicht, wie wir ihn brauchen. Sie meint nicht innere Verletzungen, sondern körperliche Verletzungen. Oder vielleicht soll ich diese Aussage ein bisschen korrigieren. Das stimmt nicht ganz. Denn in der Volksbibel, also eine Übertragung in Alltagssprache, ist keine Übersetzungen, wird verletzt so benutzt. Matthäus 18 zum Beispiel, wenn jemand, der auch an Gott glaubt, schlecht mit dir umgegangen ist, dann sprich mit ihm drüber und sag ihm, was dich verletzt hat. Wenn er euch dann versöhnt, ist alles wieder super. Oder Lukas 6, betet für die Leute, die euch die Krätze an den Hals wünschen. Betet für die, die euch verletzt haben. Oder Lukas 11, im Vater unser, verzeih uns den Mist, den wir ständig bauen. Wir wollen auch den Leuten verzeihen, die uns verletzt haben und so weiter. Sehr interessant hier, denn dieses Wort, was in anderen Bibelübersetzungen nicht vorkommt, kommt hier in der Volksbibel vor, aber es ersetzt einen ganz bestimmten Begriff, der in den anderen Übersetzungen vorhanden ist. Welcher Begriff hier wird durch verletzt ersetzt? Ja, das ist der Begriff Sünde. Ist doch ein sehr wichtiges Wort. Und jetzt haben wir wieder unser Problem. Eigentlich wird das Wort verletzt nicht in der Bibel benutzt, wie wir es benutzen, aber es gehört eindeutig zu unserem Sprachgebrauch, denn sogar in modernen Bibelübertragungen taucht es auf. Nun, was sollen wir da machen? Sollen wir einfach die Stellen, in denen das Wort für körperliche Verletzungen benutzt wird, einfach vergeistlichen und sie auf unseren inneren Menschen anwenden? Das wäre, wie wir alle ahnen, nicht weise. Vielmehr müssen wir das Prinzip im Kopf behalten, Gott will uns eine neue Perspektive zeigen. Und da lohnt es sich, genauer nachzufragen, warum brauchen wir diesen neuen Begriff? Was vermitteln wir durch das Wort verletzt, was vielleicht anders ist als andere Begriffe, die er ersetzt? Wie redet die Bibel von der gleichen Erfahrung? Diese Fragen sind nicht pingelig oder unwichtig, gerade wenn der Begriff eine moderne Art ist, von etwas so wichtig wie die Sünde zu reden, dann ist es sehr wichtig zu verstehen, was damit kommuniziert wird. So, das ist bis jetzt so die Grundlage unseres Studiums. Gott vermittelt uns eine neue Perspektive. Das ist eine der zentralen Arten, wie er uns hilft, wenn wir leiden. Die neue Sichtweise könnte nötig sein, wenn wir den Begriff benutzen, der so nicht in der Bibel vorkommt, wie verletzt. Also Gott zeigt uns eine neue Perspektive. Die neue Perspektive ist wichtig, weil mit diesem Wort verletzt verbinden wir nicht so schnell mit Bibelstellen, weil die Bibel doch ein anderes Vokabular hat. Darum sollen wir das so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Das ist dann der erste Teil von unserem Referat, den Begriff Verletzungen im Leib Christi analysieren. Also wie wird dieser Begriff benutzt? Und ich habe darum so einfach im Netz so gesucht, was da an Verletzungen, also wie über Verletzungen geredet wird, und als Beispiel einfach gesucht, wie wird dann im frommen Kuchen über Verletzungen geredet. Und die genaue Website ist nicht wichtig, ich wollte einfach etwas Repräsentatives finden. Aber diese Seite, die jetzt gerade in die Folien kommen, die fasst gut zusammen, was man in einer Predigt oder in einem Gespräch in der Gemeinde durchaus hören könnte. Jetzt, was denkt ihr? Ich lese es euch auch vor. Gott heilt verletzte Menschen. Menschen, der Sünden unterworfen, verletzen einander. Wir haben Vertrauen und Gehorsam hinter uns gelassen. Wer selbst verletzt wurde, wird wieder andere verletzen. Keiner ist nur Opfer und keiner ist nur Täter. Selbst wenn wir es gut meinen, kann durch ein Missverstehen eine Verletzung daraus werden. Nächster Abschnitt. Heute weiß man, dass, wie wir geprägt wurden, werden wir uns in der Zukunft wieder verhalten. Es gibt also, fasst der Autor zusammen, objektive Verletzungen, die von einer oder mehreren Personen verschuldet wurden, und es gibt verletztes Reagieren auf Vorkommnisse, in denen keine Schuld entstand. Von beidem müssen wir geheilt werden. Gott will uns trösten und uns wiederherstellen. Ein wichtiger Schlüssel dazu ist die Vergebung. Ein zweiter Schlüssel ist emotionale Heilung. Soweit der Text aus dem Internet. Vielleicht könnt ihr so ähnliche Texte finden, so in Broschüren oder Büchern oder was weiß ich. Es ist repräsentativ. Und jetzt möchten wir einfach so 4 Fragen an diesen Text, beziehungsweise an den Autor oder an uns als Leib Christi stellen. Die erste Frage ist, was oder wer verletzt uns? Spricht der Autor zum Beispiel davon, dass der Tod oder die Krankheit uns verletzen? Hungersnot vielleicht, Armut, Krieg, Arbeitslosigkeit. Es ist interessant, gerade, dass diese Dinge ganz fehlen. Verletzung dient als der Begriff für Leiden, also es ist nicht mehr so eine Unterkategorie vom Leiden. Er spricht vom Leiden und braucht das Wort Verletzung. Aber eine bestimmte Art von Leiden wird hier gemeint, nämlich Leiden durch andere Menschen, die uns missbrauchen. Wenn wir den Text wieder anschauen, die relevanten Stellen habe ich dann rot markiert. Menschen der Sünde unterworfen verletzen einander. Vertrauen und Gehorsam hinter uns gelassen. Wer selbst verletzt wurde, wird wieder andere verletzen. Keiner ist nur Täter, aber alle sind Täter, oder? 2 Abschnitte später, es gibt ein objektive Verletzungen, die von einer oder mehreren Personen verschuldet wurden. Wer oder was verletzt uns? Menschen verletzen uns. Andere Arten von Leiden kommen in diesem Text gar nicht vor. 2. Frage. Was bedeutet es, jemanden zu verletzen? Der Autor sagt, dass manche Verletzungen entstehen, weil der andere unsensibel ist. Selbst wenn wir es gut meinen, kann durch ein Missverstehen eine Verletzung daraus werden. Oder es gibt ein verletztes Reagieren auf Vorkommnisse, in denen bei dem anderen keine Schuld entstand. Aber die Betonung in diesem Text ist eindeutig. Verletzungen sind in der Regel wegen Schuld. Menschen der Sünde unterworfen verletzen einander. Verletzungen wurden von anderen verschuldet. Also Verletzung steht hier, wie wir das schon in der Volksbibel gesehen haben, für die Sünde. Und darum sagt er, es ist ein Schlüssel in der Lösung, vergeben zu können. Verletzung bedeutet ungefähr das, was Sünde bedeutet. Und die relevanten Stellen habe ich wieder hier auf der Folie markiert. Der Sünde unterworfen, Vertrauen und Gehorsam hinter uns gelassen. Oder er braucht das Wort verschuldet, die Verletzungen, die von einer mehreren Personen verschuldet wurden. Und der Schlüssel ist die Vergebung, impliziert ganz eindeutig, dass der andere etwas falsch gemacht hat. Frage 3. Warum verletzen wir andere und missbrauchen sie? Und der Autor sagt, dass unsere Vergangenheit hier eine entscheidende Rolle spielt. Wer selbst verletzt wurde, wird wieder andere verletzen. Oder? Wie wir geprägt wurden, werden wir uns in der Zukunft wieder verhalten. Also es gibt nicht nur Verletzungen gegen uns, sondern auch ein verletztes Reagieren auf Vorkommnisse. Das ist eindeutig nicht gut, denn der Autor sagt, da müssen wir geheilt werden. Und die relevanten Stellen hier sind wieder auf der Folie zu sehen. Wer selbst verletzt wurde, wird andere verletzen. Wie wir geprägt wurden oder das verletztes Reagieren. Und das muss geheilt werden. Also warum verletzen wir andere? Unter anderem, das wäre, glaube ich, nicht fair zu sagen, nur deswegen, aber unter anderem, weil wir selber verletzt wurden. Viertens, was ist die Lösung des Problems? Und da steht natürlich dann dieser Absatz ganz unten. Von beidem müssen wir geheilt werden. Gott will uns trösten und wiederherstellen. Also die innere Heilung ist eine Lösung und ein wichtiger Schlüssel dafür, dazu ist die Vergebung. Okay? Vergebung und emotionale Heilung. Vergebung hier ist nicht gemeint, dass mir vergeben wird, sondern dass ich anderen vergebe. Das befreit mich nämlich von Bitterkeit und Nachtragen. Es geht Hand in Hand natürlich dann mit der zweiten Lösung, also mit dieser emotionalen Heilung. Wenn die Verletzungen nicht mehr wehtun, reagiere ich nicht mehr aus der Verletzung, beziehungsweise ich verletze andere nicht. Also, haben diesen Text, repräsentativen Text aus dem Internet, was über Verletzungen im Leib Christi gelehrt wird. Und jetzt fasse ich zusammen. Wir haben 4 Fragen an den Text gestellt. Was ist Verletzen? Verletzungen hier sind eigentlich alles Leid. Insbesondere die böse Taten anderer Menschen. 2. Frage. Was heißt es zu verletzen? Das heißt ungefähr gegen jemanden zu sündigen. 3. Warum verletze ich? Ich verletze andere auch, weil ich selbst verletzt wurde. Und was ist die Lösung? 4. Die Lösung ist, erstens andere zu vergeben und zweitens von Gott emotional geheilt zu werden. Und nun, das war nur so die Analyse, jetzt gilt es, diese Behauptungen im Licht der Bibel zu bewerten. Also, den Begriff Verletzungen im Licht der Bibel analysieren. Verletzungen im Licht der Bibel analysieren. 1. Frage. Ist Leid gut treffend mit dem Wort Verletzung zusammenzufassen? Und ich habe es schon oben erwähnt, es ist problematisch, alles Leid unter diesem Begriff zusammenzufassen. Alles Leid als Verletzungen im zwischenmenschlichen Sinne zu verstehen. Die Bibel umfasst sich mit Leiden, das viel breiter ist als nur die zwischenmenschlichen Sachen. Vorher Beispiele wie Arbeitslosigkeit, Hungersnot, Krieg, Tod. Das sind Sachen, die nicht unbedingt von anderen Menschen verschuldet wurden, aber die uns durchaus in Leid bringen können. Und die Bibel ist da viel breiter, behandelt unserem Leiden in dieser Welt viel realistischer. Es sind nicht nur andere Menschen, die uns Leid zufügen. Und vieles Leid sogar, das von anderen Menschen verursacht wird, ist nicht direkt Verletzungen, weil es so unpersönlich und weit weg ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich die Arbeitsstelle verliere, vielleicht verliere ich sie, weil mein Chef etwas gegen mich hat. Der will nicht, dass ein Christ bei ihm in der Firma arbeitet oder er findet es problematisch, dass ich nicht am Sonntag dann für ihn arbeite und dann entlässt er mich. Oder vielleicht habe ich etwas Richtiges getan, ich wollte nicht lügen oder irgend so etwas, dann hat er mich dann entlassen. Ich mag die Arbeitsstelle verlieren, weil der Chef einen falschen Entscheid trifft. Aber ich mag sie auch verlieren, nicht weil mein Chef einen falschen Entscheid trifft, sondern weil die Firmeninhaber in Berlin oder wo auch immer sie sitzen, irgendwie falsche Entscheidungen gemacht haben und da gibt es Kürzungen und entsprechend müssen Leute entlassen werden und ich werde auch entlassen. Oder vielleicht sind es nicht nur die Firmeninhaber, vielleicht sind es irgendwelche Bankers, die so auf Profit spekuliert haben, dass sie die Wirtschaft kaputt gemacht haben und dann verlieren viele die Stellen. Aber ich glaube nicht, dass wir darum sagen würden, Wall Street hat mich verletzt. Nein, viel von dem Leiden in unserem Leben hat komplizierte Ursachen, selbst das Leiden, das von Menschen verursacht wird. Aber nicht alles ist gut unter diesem Wort verletzt zusammenzufassen. Die Bibel packt das viel einfacher an, indem sie betont, dass wir es immer mit Gott zu tun haben. Der Herr ist mit mir, was können mir Menschen tun? Das ist ihre Sicht. Wie bei Hiob geht alles um Gott, nicht um die Chaldäer und die Asaba und die ihm das Eigentum und die Kinder beraubt haben. Leid ist also etwas schwer unter Verletzungen einzuordnen. Aber gut an dem Begriff ist, dass er betont, dass Leid wirklich weh tut und schmerzt. Leid ist Leid, weil wir leiden. Und zwar manchmal gewaltig. Das kommt hier gut zur Geltung. Es verletzt, es tut weh. Es ist unangenehm, es schmerzt. Aber das hat auch eine problematische Nuance. Nämlich, wenn jemand verletzt ist oder verwundet, ist er in seinen Fähigkeiten eingeschränkt. Da kann er sich nicht normal verhalten, bis er geheilt ist. Und das ist die Sicht des Autors, die wir vorher gelesen haben. Eine verletzte Person ist krank, bis sie geheilt ist. Und bis dann wird sie andere verletzen. Aber überlege, würde die Bibel diese Verbindung zwischen Leid und Einschränkung machen? Würde sie meinen, wer leidet, ist weniger fähig, Gott wohlgefällig zu leben? Boah. Sind leidende Menschen, laut der Bibel, geistig oder geistlich eingeschränkt? Das wird mit dem Bild der Verletzung oder der Verwundung vermittelt. Aber biblisch gesehen, das ist nicht wahr. Wer leidet, kann sich nicht normal verhalten. Aber jedes Vorbild in der Bibel leidet, und zwar gewaltig. Was würden wir sagen wollen, dass Daniel innere Heilung brauchte, weil der König ihn in die Löwengrube warf? Oder dass David innere Heilung braucht, weil Saul ihn töten wollte? Das ist natürlich weit von dem entfernt, was wir sagen würden. Nein, das wäre aber die logische Folge von dieser Sicht. Natürlich nicht. Was mit dem Begriff Verletzungen impliziert oder Verwundung impliziert wird und was in dem Text vorher ausdrücklich gesagt wird, man muss geheilt werden, das ist nicht die Sicht der Bibel. Und Gott sei Dank, denn Leid haben wir genug. Und wenn es wirklich wahr wäre, dass jede Leidende andere verletzen würde, da wären wir schlimm dran. Da wären wir wirklich schlimm dran. Also diese erste Frage. Da müssen wir sagen, die Sicht der Bibel und die Sicht des Textes sind da unterschiedlich. Was ist Verletzung? Verletzung ist nicht ein guter Begriff, um alles Leiden zusammenzufassen. Zweite Frage analysieren wir jetzt im Licht der Schrift. Ist es treffend zu sagen, dass gegen jemanden zu sündigen, ist gleich wie ihn zu verletzen? Und wieder gut an dem Begriff verletzen ist die Tatsache, Sünde bringt tatsächlich Leid. Es kann sein, dass ich erst dann realisiere, wie schlimm mein Verhalten ist, wenn ich merke, dass es dem anderen verletzt hat. Wenn ich merke, es hat den anderen wehgetan. Es hat ihm Leid beigefügt. Gott kann den Schmerz des anderen brauchen, um mich wachzurütteln und mich zu überführen, wie selbstsüchtig ich mich verhalten habe. Oder man könnte es so sagen, die Sünde als verletzend zu sehen, das ist nicht problematisch. Hingegen die Sünde als Verletzung zu definieren, da haben wir wieder mit einigen Nuancen des Begriffs ein Problem. Überlege, was ist der Unterschied zwischen den Begriffen Sünden und Verletzung? Sünde. Sünde bedeutet, dass ich mich gegen etwas verstoßen habe, nämlich gegen das Gesetz Gottes. Ich tue, was nicht richtig ist. Ich verhalte mich falsch. Ich tue Unrecht. Sünde wird dadurch definiert, dass eine Richtlinie verletzt wird oder ein Standard übertreten wird. Und nicht nur irgendwelchen Standard, sondern Gottes Standard, Gottes Richtlinien, sein Gesetz. Das Gesetz Gottes definiert die Sünde. Was hingegen definiert eine Verletzung? Nicht Recht und Unrecht, sondern Wohlbefinden, Schmerzen. Das ist ein ziemlich weitreichender Unterschied. Sünde impliziert falsch, nicht richtig, gegen Gott. Verletzung, wehgetan, Leiden, Schmerzen gegen eine Person. Und nun, vielleicht mag jemand einwenden, das ist doch selbstverständlich. Wenn jemand uns verletzt, dann hat er gegen uns gesündigt. Oder umgekehrt, wenn jemand gegen uns sündigt, dann hat er uns verletzt. Und ich würde es in Frage stellen, ob das so ist. Aber selbst wenn es so wäre, wäre es immerhin problematisch, mit dem Begriff den Aspekt des Schmerzes so zu betonen und den Aspekt der Verfehlung vor Gott nicht zu betonen. Aber jetzt zurück auf die Frage, sind sie wirklich gleich? Was, wenn jemand mir sagen würde, du bist ein durchschnittlicher Prediger? Oder wenn er sagen würde, die Frisur steht dir nicht so. Jetzt, wo meine Haare ausfallen, habe ich weniger Frisurmöglichkeiten. Oder du bist zwar ein guter Ehemann, aber sicher nicht der Beste der Welt. Das können alles wahre Aussagen sein, die auch wirklich gemacht wurden, um der Person zu dienen. Und wie steht's dann mit härteren Aussagen? Wenn du nicht aufhörst zu rauchen, bist du in 2 Jahren tot. Oder wenn du weiterhin meinst, du brauchst keinen Rat, du weißt es besser, so wirst du mit Schmerzen bald erfahren, dass Gott gegen die Hochmütigen ist. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Ist es möglich, dass die Person solche Aussagen als zutiefst beleidigend oder verletzend erlebt, aber sie sind eigentlich richtig? Oder, ich stelle die Frage anders, kann eine wahre Aussage, sogar eine Aussage in Liebe gemacht, uns doch verletzen? Ja, durchaus. Oft, gerade weil sie wahr ist. Wenn jemand mich kritisiert in einem Bereich, wo ich weiß, ich mach's gut, ich stehe vor Gott, ich habe keine Gewissensbisse, da kann ich irgendwie ganz leicht das abschütteln und denken, ja, der kennt mich doch nicht. Aber wenn jemand mich kritisiert in einem Bereich, wo ich schwach bin, da bin ich empfindlicher, da bin ich schneller so mit einer Verteidigung bereit. Oft die verletzende Aussagen verletzen, sag's mal so, unseren Stolz, gerade weil sie wahr sind. Das ist ein Problem. Es ist problematisch dann zu Sünde mit Verletzung zu eng zu binden. Und man müsste hier noch einen Schritt weitergehen. Verletzt uns Gott selbst? Also, wie würdest du diese Frage beantworten? Hat Gott dich je verletzt? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, da würden wir sagen, der Herr hat uns einige Male verletzt. Er verletzt uns immer wieder. Er tut Sachen, die wir nicht gerne haben. Er hindert Sachen nicht, die wir nicht gerne haben. Und da passiert, da läuft unser Leben so in einer Weise, wo wir sagen würden, das ist nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Hat Jesus uns verletzt? Ja. Man könnte dann Beispiele aus der Schrift nehmen. Hat Gott Hiob verletzt? Hat Gott Josef verletzt? Hat Gott Abraham, David, Paulus, Petrus, die anderen Jünger verletzt? Hat Gott Jesus Christus verletzt? Natürlich. Und wie? Und wenn wir Zeit hätten, da könnte jeder von uns von Lebensabschnitten erzählen, in denen der große Arzt der Seelen sehr viel Schmerz hinzugefügt hat, ihn in diesem Sinne verletzt hat. Aber das tut er immer zu unserem Guten. Er hat dann uns operieren müssen, aber es hat uns geheilt. So zum Beispiel, dieses Beispiel aus Hosea 6,1. Komm, wir wollen wieder zum Herrn. Er hat uns zerrissen. Er hat uns zerrissen. Er hat uns verletzt. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Der wird uns auch verbinden. Was hat der Herr das gemeint mit ihnen, mit dem geschlagen und zerrissen? Das hat er gut gemeint. Das hat ihnen gedient. Das hat ihnen gerade zu dieser Aussage bewogen. Der Ansatz der Verletzung ist letztendlich unpraktisch. Sie verwirrt, anstatt Klarheit zu schaffen. Denn sie antwortet diese Schlüsselfrage nicht, was war Gott wohlgefällig? Was war Gott wohlgefällig? Habe ich mich geirrt oder habe ich das Richtige getan? Wenn ich eine verletzende, aber wahre Aussage, gut gemeint, dem anderen gesagt habe, und der ist verletzt davon gegangen, mit welcher Frage muss ich mich beschäftigen? Es klärt die Sache nicht zu fragen, habe ich die andere Person verletzt? Ich muss mich mit der Frage beschäftigen, Herr, habe ich das richtig gemacht? Hätte ich das sagen sollen? Hätte ich es umformulieren sollen? Hätte ich es zu einer anderen Zeit sagen sollen? Hätte ich es irgendwie anders verpacken müssen oder besser erklären sollen? Wie habe ich mich da vor dir wohlgefällig verhalten oder habe ich mich daneben verhalten? Habe ich mich geirrt? Habe ich das Unrecht getan? Unterschwellig, die andere Frage, habe ich die Person verletzt, macht den Menschen und sein Wohlbefinden zum Standard von Gut und Böse, von Recht und Unrecht und das auf eine letztendlich ganz fiese Art. Denn Hand in Hand mit diesem Ansatz geht die Behauptung einher, man müsste dem vergeben, der uns verletzt hat. Aber manche verletzen mich, auch wenn sie Richtiges tun. Ja, sogar selbst Gott verletzt mich. Und da drängt sich natürlich dann eine unglaublich freche und gotteslästerliche Frage auf, soll ich Gott vergeben? Und tatsächlich in diese Theologie taucht diese Frage auf und wird manchmal mit Ja beantwortet. Man sollte Gott vergeben, wie gotteslästerlich. Es ist nicht so weit von dieser verrückten Frage, soll ich Gott vergeben, zu der Frage, ob ich jemand vergeben soll, der mir etwas sagte, das ich nicht wollte, ohne die Frage zu stellen, ob die Person das richtig machte. Also, fass jetzt zusammen. Der Ansatz von Verletzungen ist Mensch statt Gott zentriert. Er ist menschzentriert, weil erstens die Gefühle des Menschen definieren Recht und Unrecht. Gefühle des Menschen definieren richtig und falsch. Unterschwellig wird hiermit, überlege, was das bedeutet. Unterschwellig wird impliziert, dass der Mensch alles bekommen muss, was zu seinem Wohlbefinden gehört, oder sonst braucht er Heilung. Das ist nicht weit weg von mein Wille geschehe. Zweitens, Gottes Absicht im Leiden wird schlicht nicht erwähnt. In der Bibel oder im biblischen Bild, wir leiden, aber wir leiden unter Gottes Herrschaft und nach seinem Plan. Leiden hat einen Sinn und Gott ist uns treu drin. Und darum ist Römer 8, 28 so beliebt. Weil er bekennt, Gott hat einen Plan in unserem Leiden und unser Leiden dient letztendlich zum Guten. Es ist natürlich sehr bedenklich, dass in diesem Ansatz der Verletzungen, diese Absicht Gottes in Verletzungen, dass Gott etwas bezweckt mit den Verletzungen, dass Gott etwas Gutes, dass er etwas daraus zu lernen gibt und so, wird alles verschwiegen. Der Ansatz ist vergeben, geheilt werden. Drittens, der Ansatz geht so weit, dass von Vergebung nur dann gesprochen wird, dass wir die Vergebenden sind, aber nicht, dass wir selber Vergebung brauchen. Mindestens in der Betonung ist es fair, diese Kritik zu bringen. Der Schlüssel ist die Vergebung, damit wird nicht gemeint, dass ich Vergebung brauche, sondern dass ich zu vergeben brauche. Das ist natürlich eine Akzentverschiebung, die höchst bedenklich ist. Viertens, auch wird glatt nicht erwähnt, dass wir viel leiden in dieser Welt und sicher das noch schlimmere Leiden in der Ewigkeit gerade verdient haben. Also, können wir sagen, dass es problematisch ist, dass wir hier leiden? Biblisch gesehen müssen wir sagen, es ist eigentlich selbstverständlich, dass wir hier leiden. Wir haben es ja verdient. Wir haben ja viel schlimmeres Leid verdient. Fünftens, vielleicht am ernsthaftesten, dieser Ansatz, ist es nicht so, degradiert Gott. Hier wird nicht von ihm als der gerechte und allmächtige König gesprochen, der wie bei Hiob unser Leiden plant und mitten in dem Plan uns tröstet und das größere Bild von sich selbst zeigt. Seine Rolle ist bloß die eines himmlischen Therapeuten. Trösten, heilen, zuhören, wiederherstellen. Und das wär's. Ist natürlich nichts Falsches, antrösten, heilen, zuhören und wiederherstellen. Aber wenn die Rollen als König und als Heiland ganz klein gemacht werden, da geht natürlich Zentrales verloren. Soweit zu der zweiten Frage. Jetzt zu der dritten Frage. Sündige ich, auch wenn ich verletzt wurde oder auch weil ich verletzt wurde? Wenn wir wahrnehmen, dass der Begriff Verletzung eigentlich hier den Begriff Sünde ersetzt, so bedeutet diese Frage, sündige ich, weil gegen mich gesündigt wurde? Verletze ich, weil ich auch verletzt wurde? Wenn wir das ein bisschen so theologisch formulieren, dann würde es heißen, sündige ich, weil gegen mich gesündigt wurde. Hui. Selbstverständlich wird gegen uns gesündigt und das zum Teil wirklich schwer. Aber der Grund, warum wir selbst sündigen, ist nicht, dass andere gegen uns gesündigt haben. Es greift zu kurz, zu sagen, verletzte Menschen verletzen Menschen. Das mag deskriptiv eine gewisse Wahrheit haben, aber das erklärt zu wenig. Das Wort Gottes lehrt uns, das Problem ist nicht unsere Verletzungen bzw. unser Leiden. Das Problem ist mein böses Herz mitten in dem Leiden, meine Rebellion, Drang, Mittelpunkt zu sein, meine Selbstsucht. In den Kategorien der Verletzungen, die zu kurz greifen, müssen wir sagen, nicht verletzte Menschen verletzen Menschen, sondern verletzende Menschen verletzen Menschen. Das würde die Natur besser beschreiben, aber selbst das wäre natürlich zu wenig. Und ich hoffe, dass ihr seht, wie wichtig dann dieser Punkt ist. Die Antwort auf die Frage definiert unsere Not. Was brauche ich wirklich? Warum verletze ich andere? Wenn die Antwort ist, weil gegen mich gesündigt wurde, beziehungsweise weil andere mich verletzt haben, dann ist diese fromm klingende Antwort, ich brauche Trost und Heilung. Vor allem, weil die Welt mit mir böse umgeht. Und Gottes Wort hat eine ganz andere und viel tiefer greifende Antwort. Gottes Wort sagt, unsere Not ist die eigene Bosheit, nicht die der anderen. Und das treibt uns in eine ganz andere Richtung, nämlich zum Kreuz. Wohin treibt uns aber der Ansatz der Verletzungen? Wohl sogar zum Selbstmitleid? Warum sündige ich? Warum verletze ich? Soweit zu der dritten Frage. Vierte Frage. Was ist der Schlüssel oder was ist die Lösung? Ist die eigentliche Lösung andere vergeben und innere Heilung? Das sind beides natürlich gute Dinge. Beides gut, andere zu vergeben ist gut und es ist gut, wenn Gott unsere innere Schmerzen lindert und uns tröstet. Die Frage aber ist, ob sie den Kern des Problems treffen. Wenn das eigentliche Problem meine Schmerzen sind, beziehungsweise die Bosheit anderer mit mir, dann ist die Lösung entsprechend. Ich brauche Heilung für meine Schmerzen und ich brauche es, andere zu vergeben, weil sie böse mit mir waren und sind. Aber ist es nicht eindeutig, meine Freunde, dass dies nicht Gottes Antwort ist? Das ist nicht, was Gott tat, als er die Not der Menschen gesehen hat. Als Gott unsere Not gesehen hat, hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt, um für böse, sündhafte, leidverdienende Menschen zu sterben, ihre gerechte Strafe am Kreuz zu tragen und sie von den ewigen Konsequenzen ihrer Bosheit zu befreien. Und wenn das die Antwort ist, was muss die Frage sein? Jesus ist die Antwort, was war die Frage, könnte man sagen. Man könnte es ein bisschen umformulieren und sagen, ein gekreuzigter Heiland ist die Lösung, was muss das Problem sein? Ein gekreuzigter Heiland ist keine Antwort auf das Problem, dass die Welt böse mit mir ist. Da müsste die Lösung ganz anders aussehen. Das ist die Lösung, dass Gott uns aus dieser Welt holt und in den Himmel holt. Aber dieser Teil oder dieser Aspekt von Gottes Erlösung ist nicht der Aspekt, der durch ein gekreuzigter Heiland betont wird. Also Gottes Betonung ist, dass er uns vor allem von uns selbst und von unserer Sünde vor ihm befreit. Natürlich befreit er uns auch von einer bösen Gesellschaft. Aber wir sind schon jetzt befreit, obwohl wir noch in dieser sündigen Welt leben. Das Problem darf nicht drum als ein Problem der anderen in unserem Leben angeschaut werden. Christus ist nicht gekommen, um uns ein schmerzfreies Leben zu geben. Das kommt nachher. Aber Christus ist gekommen, um uns von unserer Sünde zu befreien. Halleluja. Und hier ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Gnadenbotschaft unseres Herrn. Dass obwohl unser Problem weitaus schlimmer ist, als dass Menschen uns verletzt haben, obwohl unser Problem eigentlich ist, dass wir selbst diejenigen sind, die andere und vor allem Gottes Ehre und sein Gesetz verletzen, Gott sich trotzdem über uns erbarmt hat, ohne Grund, rein aus Gnade, allein um Christi willen. Und wenn diese wunderbare Botschaft verwässert wird, wenn es von ihm abgelenkt wird, wenn über das Leid in unserem Leben auf eine Weise gesprochen wird, die von diesen Wahrheiten unseren Blick wegbringt und sie unterschwellig untergräbt, das können wir nicht dulden. Die Heilsgnade muss in dem Mittelpunkt sein. Und alles, was diese Heilsgnade vom Mittelpunkt wegnimmt, ist nicht akzeptabel. Und darum sind wir verpflichtet, genauer auf die populäre Theologie der Verletzungen einzugehen, nicht um andere zu kritisieren, sondern um Christi Gnade leuchten zu lassen und in unsere Not uns selbst und andere zu Christus zu treiben. Und das kommt jetzt hier in dem letzten Punkt, Schritt für Schritt gegen Satans Salamitaktik. Ich weiß, Salamitaktik ist ein Schweizer Begriff, aber der ist so ein guter Begriff, ich benutze ihn jetzt auch hier ganz bewusst. Also Salamitaktik ist eben diese scheibchenweise, peu à peu, Schritt für Schritt, allmähliche, ja, man frisst oder isst nachher die ganze Salami. Also Satans Salamitaktik ist so kleine Schritte, die vielleicht nicht ganz wahrnehmbar sind, aber am Schluss ist etwas Großes passiert. Und ich habe die Formulierung hier verletzen angegriffen, ich stehe dazu, aber dieses Beispiel ist eine Scheibe Salami. Es ist eine ganz kleine Folge von einem viel größeren Problem, nämlich die Menschzentriertheit unseres Denkens. Also, es wird, meine Freunde, dass die Menschzentriertheit wird nicht automatisch dadurch überwunden, dass wir von Sünden anstatt von Verletzungen reden. Es ist einfach ein kleiner Bereich, in dem wir entweder der Welt und dem Teufel einen Fußbreit geben oder es ihm wegnehmen. Es ist ein ganz kleiner Schritt. Aber Treue im Kleinen ist etwas Gutes. Also scheibchenweise eben, das sind überall kleine Kompromisse, aber wir wollen nicht die kleinen Kompromisse eingehen. Was ist unsere Gegentaktik? Treue im Kleinen. Und ich möchte euch hier einfach dringend bitten, das richtig zu verstehen, was wir hier besprochen haben. Also es ist wirklich ein ganz kleines Beispiel und wir laufen jetzt in gewisser Hinsicht Gefahr, gerade weil dieser Begriff so häufig im Reich Gottes benutzt wird oder in der Gemeinde, irgendwie uns innerlich über andere zu erheben und zu meinen, wir verstehen es besser als sie. Bitte verstehe, es ist ein ganz kleines Beispiel von einer viel größeren Problematik. Also nimm die größere Problematik wahr und sei doch geduldig und demütig mit den kleineren Schritten. Darum möchte ich auch euch dringend bitten, allenfalls neu gewonnene Erkenntnisse in erster Linie als Hilfe für die Gemeinde und nicht in erster Linie als Kritik an die Gemeinde zu verstehen. Es passiert leicht, dass wir Erkenntnisse mit Geistlichkeit verwechseln und meinen, dass unsere Hauptverantwortung darin besteht, Falsches zu kritisieren. Es ist tatsächlich gut, einen Scharfsinn zu haben und darauf zu achten, dass sowohl unser wahres Sündenproblem als auch die Lösung durch den Kreuzestod Jesus betont wird. Aber das Ziel ist Korrektur und nicht Kritik. Korrektur in der Liebe, sorgfältig, geduldig und demütig. So wie in dem Geist, in dem Paulus in Galater 6 redet. Liebe diese Formulierungen. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, und diese passive Formulierung ist gar nicht schlecht, wenn jemand von einer Verfehlung übereilt wird, die Gesellschaft drückt, man übernimmt Sachen, ohne es bewusst zu werden, was man damit eigentlich sagt. Wenn ein Mensch von einer Verfehlung übereilt wird oder ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und möge Gott uns alle helfen, sowohl Ehrfurcht vor ihm, als auch Geduld mit dem Bruder zu haben, sowohl Eifer um seine Wahrheit, als auch Liebe und Demut. Möge er uns schenken, dass wir nicht nur in diesem Schritt, sondern Schritt für Schritt in eine neue Perspektive wachsen und demütig ihm die Ehre geben, der uns aus der wahren Not unseres Lebens befreit hat. Halleluja und Amen. Lasst uns zusammen beten und einfach Gott bitten, dass er uns eine neue Perspektive gibt. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort uns Wahrheit lehrt, die uns frei macht. Und leite uns her, dass wenn wir etwas wieder verstanden haben, oder wenn wir etwas verstanden haben, dass wir demütig, hilfsbereit, geduldig, liebevoll mit dem umgehen, um unseren Geschwistern zu helfen. Hilf uns, Herr, in erster Linie uns selbst an die Reihe zu sehen und selber wachsen zu wollen in eine neue, gottzentrierte Sicht des Lebens. Vergib uns, wo wir uns selbst in den Mittelpunkt gestellt haben. Herr, wir wollen davon umkehren und dich in den Mittelpunkt stellen, den dir gebührt. Amen.